Deutschlandfunk, der Tag.
Geheimdienste. Die gehören in vielen demokratischen Ländern zu den schmutzigen Geheimnissen. Schmutzig deshalb, weil diese Arbeit oft nur dann so richtig funktioniert, wenn sich die Akteure nicht immer an die demokratischen Spielregeln halten. In Deutschland werden die Geheimdienste traditionell streng kontrolliert, aber der Bundesinnenminister will das ändern und aufhorchen lässt dabei, dass Zustimmung auch aus der Opposition kommt.
Gerade wenn man ein attraktiver und guter Partner für andere Dienste sein will, muss man stark und unabhängig und souverän sein. Dafür ist in den letzten Jahren zu wenig gemacht worden. Und deswegen muss die Reform angegangen werden,
sagt Konstantin von Notz von den Grünen. Wie könnte eine Reform der Geheimdienste aussehen? Ist gleich unser erstes Thema. Und es gibt eine Premiere heute hier bei der Tag. Wir schalten ja immer wieder in sehr viele Hauptstädte rund um den Globus, um damit unseren Korrespondenten zu sprechen. Steffen Wurzel betritt da heute für uns nochmal Neuland.
Ich sitze, wenn du es genau wissen willst, in einem Hotelzimmer in der Hauptstadt von Tonga, in Nuku'alofa.
Nuku'alofa auf Tonga, das ist eine Insel mitten im Pazifik, 12 Stunden voraus. Steffen ist da unterwegs mit dem deutschen Außenminister. Und was Johann Wadephul auf dieser Reise macht, das erklärt uns Steffen in ein paar Minuten. Hier ist der Tag an diesem 3. Februar und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Kontrolle der Geheimdienste. Das wird in Deutschland immer sehr groß geschrieben. Kontrolle, das heißt durch den Bundestag, aber auch durch viele Gesetze und Vorschriften. Immer wieder hat es da in den letzten Jahren Versuche gegeben, das zu ändern. Nie mit so richtig großem Erfolg. Jetzt unternimmt Alexander Dobrindt von der CSU, der Innenminister, nochmal einen Anlauf. Diese Woche hat er in einem Zeitungsinterview gesagt, er wolle den Verfassungsschutz, also den Inlandsgeheimdienst, zu einem so wörtlich echten Geheimdienst ausbauen. Holger Schmidt ist der Terrorismus- und Geheimdienstexperte der ARD. Er kann uns dazu sicher mehr sagen. Hallo Holger, grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Holger, was meint Dobrindt, wenn er sagt, er will einen echten Geheimdienst machen aus dem Verfassungsschutz? Ein echter Geheimdienst, was soll das sein?
Das ist eine gute Frage. Also wenn mir jemand sagen würde, Holger, was ist ein echter Geheimdienst, dann würde ich als allererstes, und es geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, immer nochmal den Vergleich zwischen Realität und Film aufmachen und mir James Bond, den Übergeheimagenten aller Zeiten, anschauen. Und bei dem wissen wir ja, der tötet, der sprengt, der macht, was ihm gerade so einfällt und er hat die Lizenz dazu. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Das ist ja tatsächlich in Teilen der Welt so, dass es Geheimdienste gibt. Vielleicht nochmal im Wort, abgegrenzt auch zum Wort Nachrichtendienst. Unsere Dienste legen ja Wert darauf, dass sie Nachrichtendienste sind. Aber die großen Geheimdienste dieser Welt, die CIA, der Mossad, die russischen Dienste, die tun das ja tatsächlich. Die töten, die sprengen, die stürzen Regime, vielleicht nicht täglich, aber doch immer wieder. Und sie haben die Deckung ihrer jeweiligen Regierungen dafür. Ich bin mir relativ sicher, dass Alexander Dobrindt es in dieser Konsequenz nicht gemeint hat. Wobei wir schon, wenn wir uns unsere Nachbarn anschauen, die französischen Dienste zum Beispiel, haben solche Befugnisse im Ausnahmefall. Also ist da, glaube ich, noch viel Stoff für eine politische Debatte. Denn deutsche Nachrichtendienste dürfen ja schon weniger als töten nicht. Sie dürfen ja zum Beispiel nicht fremde Wohnungen betreten. Niemand muss mit dem Verfassungsschutz sprechen. Der Verfassungsschutz darf keine Menschen festnehmen. Dinge, die vielleicht nicht so jedermann gängig sind. Aber es ist tatsächlich so. Und ich gehe viel eher davon aus, dass er an diese Befugnisse ran will und dass das Ganze ein kleiner Versuchsballon in der politischen Landschaft ist, um mal zu gucken, welche Reaktionen so kommen.
Könntest du uns da mal ein konkretes Beispiel geben? Was wäre ein besonders plakatives Beispiel, was sozusagen den Verfassungsschutz nochmal richtig weiterbringen könnte, wenn er diese Befugnis hätte?
Also ich glaube, da, wo es am interessantesten gerade aus meiner Perspektive ist, das ist in der Aufklärung und in der, jetzt kommt das Wort, Bekämpfung von Problemen, die virtuell, die im Cyberraum entstehen. Also zum Beispiel Hackerangriffe. Also zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir feststellen, hat es ja in der Vergangenheit gegeben, kann in der Zukunft wieder werden, dass der Bundestag, das Ministerien, dass Institutionen unseres Staates von außen, sei es aus Nordkorea, sei es aus Russland, woher auch immer, von Hackern angegriffen werden. Dann gibt es natürlich eine ganz praktische Ebene, auf der werden Sicherheitsfragen in der IT besprochen, es wird versucht, den Schaden einzugrenzen, es werden Zugangsbarrieren errichtet. Es gibt dann aber natürlich auch die Überlegung, können wir das jetzt in irgendeiner Art und Weise stoppen, die möglicherweise auch aggressiv nach außen ist. Also zum Beispiel unsererseits wieder die Server angreifen, versuchen abzuschalten, uns zu wehren im virtuellen Raum. Und wenn sich jetzt neben IT-Fachleuten da auch Juristen einmischen, werden die auf die Idee kommen und werden sagen, das ist ja exekutives Handeln, dafür brauchen wir Befugnisse und die finden wir dann bei folgenden Behörden unter Umständen nicht. Kann selbst für die Polizei ein Thema werden, dass man in die Polizeigesetze guckt und fragt, welche Befugnisse hat denn die jeweilige Polizeidienststelle. Aber es ist eben erst recht für den Verfassungsschutz ein Thema. Und dadurch, dass der Verfassungsschutz gerade auch in diesem Phänomen durchaus viel unterwegs ist, durchaus auch immer besser wird, stellt sich zum Beispiel diese Frage. Und sehr viel eingreifender in persönliche Rechte von Menschen wird es natürlich, wenn wir uns Situationen vorstellen, da ist ein Spion, da ist ein möglicher Terrorist, über den der Verfassungsschutz Informationen hat, dann ist bislang einfach vollkommen klar, die Befugnisse des Verfassungsschutzes enden da, wo man jetzt zum Beispiel anfangen will, mit den Leuten zu reden. Es gibt gewisse Konstellationen, denen macht es Sinn, zum Beispiel zu sagen, hey, hören Sie mal, wir glauben, Sie sind ein Spion, um ihn einfach auch aufzuschrecken. Gefährderansprache würde man das bei der Polizei nennen. Dann ist das etwas, da kann, wenn jetzt jemand vom Verfassungsschutz vor dir steht, da kannst du einfach sagen, interessiert mich nicht, gehen Sie mir aus dem Licht. Bei der Polizei wird das schwieriger. Die hat Befugnisse, die kann vom Staatsanwalt unter Umständen eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung anfordern. Solche Dinge sind hier, glaube ich, im Gespräch. Ich persönlich glaube, dass im Bereich IT es wirklich gerade am interessantesten ist.
Gut, aber wenn wir uns diesen zweiten Fall nochmal angucken, die Zusammenarbeit, sag ich jetzt mal, mit der Polizei, ist das wirklich so ein großes Problem, wenn der Verfassungsschutz sagt, hier stoßen wir an eine Grenze, aber da können die Kollegen von der Polizei weitermachen, also dann sagen wir denen, dann sollen die zum Beispiel das Telefon abhören oder so etwas.
Das hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wirklich dramatisch verändert und aus meiner Perspektive dramatisch zu einem guten, dramatisch zu einem produktiven Miteinander verändert. In einer alten Welt vor diesen ganzen globalen Bedrohungen, ich sag mal der letzten 20 Jahre und nehme jetzt mal als eine Zäsur einfach die Anschläge vom 11. September 2001, die uns ja weltweit gezeigt haben, in der westlichen Welt gezeigt haben, dass das Nebeneinander und dass das Konkurrenzverhalten von Sicherheitsbehörden in vielen Staaten zu einem echten Problem werden kann. Das war in den USA so, dass es sehr, sehr viele Sicherheitsbehörden gab, die dann aus Konkurrenz und Dünkel und anderen Gründen nicht miteinander geredet haben und die entscheidenden Informationen nicht zusammenkamen. Und es war aus Deutschland nochmal auf eine besondere Weise so, weil wir ja eben diese ganz strenge Trennung zwischen Verfassungsschutz und Polizei hatten, die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus ganz guten Gründen in die entsprechenden Gesetze geschrieben hatten, weil wir damals in der Bundesrepublik die Situation hatten, dieses Schockerlebnis, was aus Reichssicherheitshauptamt, Geheime Staatspolizei, Gestapo, aus all diesen Dingen geworden ist und wie übermächtig und zerstörerisch diese Behörden waren. Und sowas wollte man eben um gar keinen Preis mehr. Deswegen hat man eben verschiedene Regelungen getroffen, darunter dieses ganz strikte Trennungsgebot Polizei auf der einen Seite und Verfassungsschutz auf der anderen. Und das war ganz praktisch eigentlich in diesem Gedanken, dass über Jahrzehnte hinweg in Deutschland, die sich auch untereinander spinnefeit waren, dass die Polizisten verächtlich auf die Verfassungsschützer geguckt haben und gesagt haben, die dürfen ja nichts und die denken nur und formulieren komische Papiere und haben keine Ahnung vom wirklichen Leben. Die Verfassungsschützer haben über die Polizisten gesagt, die sind hautraufs, die können nicht in Ruhe beobachten, die müssen alles sofort immer klären und verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Und dann gab es eine neue Weltsituation aus unterschiedlichen Gründen, in denen merkte man erstens, wir sind eigentlich wirklich dämlich, wenn wir nicht miteinander arbeiten, aber zweitens, wir haben rechtlich Hürden und dann sind zahlreiche Konstrukte geschaffen worden, wie gemeinsame Terrorismusabwehrzentren, Antiterrordateien, lauter Konstrukte, die eben dieser komplizierten Rechtslage auch Rechnung tragen wollten. Ich bin aber völlig bei dir. Natürlich ist es bei gewissen Dingen einfach gut, wenn es die Fachleute machen und es wäre aus Perspektive des Verfassungsschutzes keine gute Idee, jetzt zu glauben, man kann spektakuläre Festnahmen gewalttätiger Straftäter besser als die Polizei oder man müsse sich hier und dort einmischen. Aber dieses aufeinander zubewegen und dieses gemeinsam das Problem bewältigen, das ist tatsächlich gerade ein ganz, ganz großes Thema.
Holger, jetzt haben wir viel gesprochen über den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz und auch die Zusammenarbeit mit der Polizei. Was ist denn mit dem Auslandsdienst, mit dem Bundesnachrichtendienst? Will Dobrindt dem auch nochmal neue Kompetenzen geben? Will der den auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, von der Leine lassen?
Ja, ist nicht seine Zuständigkeit. Der Bundesnachrichtendienst untersteht direkt dem Bundeskanzleramt, dem Bundeskanzler letztlich dann in letzter Konsequenz. Er ist die Informationsquelle für die Bundesregierung, mit nachrichtendienstlichen Mitteln quasi Auslandsaufklärung zu betreiben. Aber hier gilt wieder genau das Gleiche. Keine exekutiven Befugnisse in dem Sinne, dass man, wie es die Franzosen in der Vergangenheit getan haben, missliebige Schiffe sprengen, möglicherweise auch Menschen töten kann, dass man Regime in wirklich schon eine Art Kommandomanier versuchen kann zu stürzen, wie es die CIA in den Jahrzehnten immer wieder getan hat und die Russen sowieso. Also alle diese Befugnisse sind nicht da. Deswegen gibt es auch das bisschen süß-saure Bild vom BND als dem Vegetarier unter den Geheimdiensten auf der Welt, nach dem Motto, frisst nur Pflanzen und tut keinem weh. Tatsächlich hat er aber natürlich eine Reihe von Möglichkeiten, einfach mit technischer Aufklärung und auch menschlichen Quellen, und ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie manche denken, hat aber diese Befugnisse nicht. Nur ihm neue Befugnisse zu geben, das ist nicht das Ressort des Bundesinnenministers, dass dessen Gedanken aber auch darauf hinwirken könnten, insgesamt eine Weitung exekutiver Befugnisse für die Nachrichtendienste insgesamt zu schaffen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und wie würdest du da aktuell die Lage im Parlament einschätzen? Gibt es da dafür die Bereitschaft?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es aus meiner Perspektive, wie natürlich bei vielen großen gravierenden Problemen, schon so ist, dass es im Bundestag mehr kluge Menschen gibt, als es Koalitionen von vernünftigen Positionen gibt. Ich will damit sagen, ich glaube, dass durch viele Parteien hinweg die Abgeordneten, die sich mit den Themen beschäftigen, schon rational verstehen, wo möglicherweise ein Handlungsbedarf ist, jetzt auch jenseits der Sicherheitspolitik. Dass es dann aber halt immer wieder zu Situationen kommt, in denen man dann aufgrund der Parteiraison oder weil man ja der Regierung da keinen Tribut zollen will oder anderen Punkten, dann irgendwie trotzdem irgendwo im Kleingedruckten was findet, was einen stört und so richtig der Konsens nicht aufkommen will. Weiß nicht jetzt nicht, ob es Sinn macht, dass wir die Parteien einzeln durchgehen, aber wenn wir uns zum Beispiel die Position der Grünen anschauen, da ist es schon immer wieder so, dass es Sätze gibt, die sagen, ja, wir sehen auch, da muss man was tun. Ja, wir sind ja eigentlich auch gar nicht dagegen. Ja, wir hätten es in der Vergangenheit eigentlich auch schon haben wollen, aber. Und ähnlich ist es bei der FDP, die da ja nochmal mehr Wert auf die Freiheitsrechte legt, mit guten Gründen, und da dann entsprechende Bedenken hat. Zwischen Union und SPD ist man sich vielleicht einiger als mit anderen Parteien, aber auch nicht so völlig. Und so sind diese entsprechenden Einigungen dann immer ein Austarieren im Kleinen. Und das haben wir eben auch in der Geschichte der Sicherheitspolitik in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, dass viele Vorhaben mit großen Ambitionen anfingen. Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum war so ein Beispiel, das dann am Ende ausschließlich sich mit dem islamistischen Terrorismus beschäftigte, obwohl wir durch den NSU gesehen haben, dass andere Phänomenbereiche auch sehr lohnend gewesen wären. Also das ist dann eben, ich sage jetzt mal einfach, Realpolitik.
Und könntest du dir vorstellen, dass sich an diesen Sichtweisen gerade vielleicht auch in vielen Parteien grundsätzlich etwas ändert, wo wir sehen, dass sich die Welt um Deutschland herum stark verändert, dass Partner, so wie die USA, plötzlich in vielen Bereichen gar keine Partner mehr sind und dass sich da die Einsicht durchsetzt, vielleicht muss Deutschland auch ein bisschen mehr alleine machen und deshalb auch möglicherweise seine Geheimdienste etwas mehr auf eigene neue Füße stellen?
Ja, lass uns vielleicht versuchen, diese beiden Fragen zu trennen. Das sind zwei sehr spannende Fragen, aber ich glaube, sie gehören nicht unmittelbar zueinander. Also fangen wir mit der Frage an, sollte man da etwas ändern? Meine Erfahrung wirklich seit vielen, vielen Jahren jetzt in diesem Themenbereich ist, dass die schnellen Änderungen aus einer akuten Situation heraus eigentlich nie so richtig gute Änderungen gewesen sind und dass da immer viel auch dicke Überschriften und dann Probleme oder Verzögerungen oder Haken im Detail dahinter waren. Es ist ungefähr so, wenn ein Bundesinnenminister sagt, ich gebe jetzt meiner Bundespolizei, ich greife jetzt irgendeine Zahl, 300 neue Stellen, das klingt erstmal super, aber bis man 300 Leute gefunden hat, bis man die ausgebildet hat und bis man die effektiv auf der Straße hat, vergehen durchaus Jahre. Also man sieht, da geht es eher so um die Überschrift. Und so ähnlich ist es bei schnellen Änderungen in Befugnissen. Und ich würde mir an vielen Stellen auch einfach eine gesellschaftliche Debatte wünschen darüber, wie viel vertrauen wir denn unseren Sicherheitsbehörden? Welche Befugnisse wollen wir ihnen denn einräumen? Wie fühlt es sich denn an, wenn wir darüber reden, was der Verfassungsschutz darf oder was die Polizei darf? Und diese Debatte, die vermisse ich so ein bisschen. Was den zweiten Punkt angeht, die internationale Zusammenarbeit, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders, als es sich so geopolitisch darstellt. Es ist aus der Perspektive gerade der USA, glaube ich, weiterhin so, dass man sehr deutlich sieht, was insbesondere der BND, der Bundesnachrichtendienst als Auslandsdienst kann, dass der zum Beispiel sehr stark ist in der technischen Überwachung, insbesondere in Richtung Osteuropa, in Richtung Russland, in Richtung Ukraine-Krieg, dass der BND da durchaus eine ganze Menge Kompetenzen und Möglichkeiten hat, Funkverkehr, andere Telekommunikation mitzubekommen, auszuwerten, diese Dinge. Und dass es auch nicht unbedingt im Interesse der USA ist, da irgendwie die Fäden jetzt völlig zu kappen. Und dass auch durchaus verfeindete Staaten auf der Erde auf nachrichtendienstlicher Ebene miteinander sprechen, wenn man den Eindruck hat, eine dritte Macht, ein sogenannter Islamischer Staat oder andere plant einen Anschlag, dann reden auch Feinde miteinander. Und diese politische Ebene, die muss man, glaube ich, von der operativen nachrichtendienstlichen Ebene trennen. Aber die Vorstellung, dass Deutschland, egal was man dem BND erlauben würde, in die Dimension kommt, mitzuspielen in der Liga der US-Dienste, die um Potenzen größer sind und ganz andere Voraussetzungen haben, das wäre, glaube ich, naiv. Also da kommen wir nicht wirklich hin, was nicht heißt, dass man ja nicht trotzdem etwas ändern kann.
Die Reformideen von Alexander Dobrindt und anderen rund um die deutschen Geheimdienste, da habe ich drüber gesprochen mit Holger Schmidt, dem ARD-Terrorismus-Experten. Holger, vielen Dank. Danke dir.
Sehr gern.
Und noch dieser kleine Hinweis. Holger Schmidt ist auch einer der Hosts von Dark Matters. Das ist sein ARD-Podcast, der konkrete Fälle aus der Welt der Geheimdienste beleuchtet. Dark Matters also. Und dass sich die Welt gerade deutlich verändert, das erkennen wir auch an den Reisezielen des deutschen Außenministers. Johann Wadephul ist noch kein Jahr im Amt und er ist schon zum vierten Mal im Indo-Pazifik-Raum unterwegs. Heute Morgen ist er im Königreich Tonga gelandet. Das ist ein Inselstaat mitten im Pazifik, so ganz grob gesehen, also wirklich ganz, ganz grob, zwischen Australien und Mexiko. Mit dabei ist mein Kollege Steffen Wurzel. Heute Mittag, kurz vor 12, habe ich mit ihm gesprochen. Da war es bei ihm auf Tonga kurz vor Mitternacht. Hallo Steffen.
Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag nach Köln.
Steffen, weil du jetzt gerade da gelandet bist, erklär uns doch mal, was ist dein erster Eindruck von Tonga?
Ja, zunächst mal natürlich schon interessant, ne? Weit weg aus deutscher Perspektive, klein. Also wenn du dir einen Globus nimmst, ziemlich genau einmal nach unten durchbohren, dann kommt man in etwa in Tonga raus. Also ein Königreich mit langer Geschichte, besteht aus rund 170 Inseln, von denen mehr als 30 bewohnt sind. 100.000 Menschen leben immerhin in Tonga. Und wir sind eben heute angekommen in der Hauptstadt Nuku'alofa. Da ist zum Beispiel die Regierung, das ist so ein bisschen auch das wirtschaftliche Zentrum dieses Landes. Das merkt man auch. Also das ist hier zwar ein Schwellenland, also jetzt nicht topmodern, aber dennoch durchaus Wohlstand in diesem Land. Und dann, naja, mein Eindruck, komplettes Gegenteil zum nassen, kalten Berlin. Total warm hier, sehr feucht, sehr grün, tropisches Klima eben. Und was ich auch interessant finde, als jemand, der lange in China gelebt und gearbeitet hat, das ist total auffällig. Man sieht sehr viele Einwanderer, und zwar Chinesen. Nämlich in fast jedem Geschäft, das jetzt am Abend, wo wir gelandet sind, steht eine Chinesin, ein Chinese hinter dem Tresen. Und ich konnte zwar noch nicht mit vielen Menschen hier in Tonga sprechen, aber eindrücklich erschien mir schon, das ist tatsächlich Thema. Mir hat vorhin jemand hier in Nuku'alofa gesagt, dieses Land wird von den Chinesen regiert. Das hat er mir so an den Kopf geworfen, als er gefragt hat, woher kommst du? Und ich sagte, ich bin Deutscher. Also ohne, dass ich ihn auf das Thema angesprochen hatte, kam er sofort damit. Er hat dabei gelacht, aber da ist natürlich schon was dran. China ist hier wirtschaftlich sehr aktiv in der ganzen Region, baut auch Infrastruktur, Häfen, Regierungsbauten, technische Bauten und so weiter und ist eben natürlich auch politisch und sicherheitspolitisch sehr aktiv hier. So, und da kommen wir jetzt sozusagen auch ein Stück weit zum Reiseziel oder Reisezweck des deutschen Außenministers Johann Wadephul, der Außenminister. Deutschland will hier Flagge zeigen, um so ein bisschen auch ein Gegenstück zu setzen zur Aktivität Chinas.
Und was für Termine hat dann Johann Wadephul da in Tonga?
Das sind klassische politische Termine hier in Tonga, also morgen unserer Zeit zum Beispiel beim König, dann auch beim Regierungschef. Das sind die politischen Termine, wo mit Sicherheit morgen sehr viel gesprochen werden wird über das Thema Klimawandel. Denn das ist sozusagen hier der Aspekt, der auch Johann Wadephul, der auch der Bundesregierung sehr wichtig ist, zu betonen. Wir als Deutschland bleiben weiter diesem Ziel Klimaschutz verpflichtet, während sich ja viele andere Staaten, allen voran die USA, natürlich letztlich überhaupt nicht mehr groß interessieren fürs Thema Klimaschutz. Da sagt Deutschland, wir wie vor großen Wert darauf. Und wir haben euch als kleine Nation auf dem Zettel. Und wir haben im Blick, dass ihr da in Zukunft auch Hilfe braucht, sowohl politisch, in internationalen Gremien, aber natürlich auch finanziell.
Gut, Steffen, dann lass uns blicken auf den größeren Rahmen dieser Reise vor Tonga. Wo wart ihr da?
Wir waren bisher in Singapur, wir waren auch in Neuseeland, es geht dann weiter nach Australien und noch nach Brunei. Das sind 5 Reiseziele insgesamt, die durchaus auch weit weg voneinander jeweils liegen. Das sind 5 Staaten, die völlig unterschiedlich ticken. Wir haben einerseits gefestigte Demokratien, wie etwa Neuseeland und Australien, die Europa, die Deutschland wirklich sehr nah sind, die zum Beispiel auch dabei helfen, die Ukraine fit zu machen, militärisch und finanziell gegenüber dem Aggressor Russland. Und dann haben wir eine knallharte Diktatur wie Brunei, auch im Paket dabei, wo Johann Wadephul am Freitag zum Abschluss der gesamten Reise hinreisen wird. Also wenn man das alles zusammenfassen will, kann man trotzdem ein Fazit ziehen, nämlich das Auswärtige Amt sagt, wir wollen Zusammenarbeit mit all diesen Staaten stärken. Bisher war es ja so, dass wenn Deutschland oder in den letzten Jahren war es so, dass wenn Deutschland nach Asien geblickt hat, dort Politik gemacht hat, ging es fast immer nur um China. Und sozusagen das oberste Prinzip, weil man dort sehr viel Geld verdienen konnte. Und jetzt, wo China nicht mehr so attraktiv ist, wo sich auch in Deutschland rumgesprochen hat, dass China einfach keinen großen Wert legt auf fairen Austausch und fairen Handel, ist es eben so, dass wirtschaftlich Deutschland auch woanders gucken muss, wo es bleibt. Und dazu kommen eben dann noch so Dinge wie die Vereinigten Staaten, die Politik von US-Präsident Donald Trump, der natürlich auch in den letzten Monaten seit Amtsantritt vor gut einem Jahr dafür gesorgt hat, dass da Vertrauen gelingt. Gesagt, zerstört wurde, kaputt gegangen ist. Und auch das ist ein Grund, warum man hier in der Region sagt, wir wollen hier die kleinen Staaten, auf die man vielleicht sonst nicht so blickt, wieder ein bisschen umarmen und zeigen, dass man als Deutschland durchaus Interesse hat, mit denen zu tun zu haben.
Steffen, und dann muss ich das hier noch erwähnen. Du hast mir vorhin, noch bevor das durch die Agenturen ging, diese kurze WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem kleinen Video. Durchaus symbolischer Charakter. Deutschland, wie es ein wirklich sehr, sehr kleinen Staat, wie soll ich sagen, anerkennt oder diplomatische Beziehungen aufbaut. Kannst du das mal eben erklären? Was ist da in Auckland, in Neuseeland geschehen?
Genau, das ist total interessant. Das ist auch etwas, was deutsche Außenministerinnen und Außenminister nicht jeden Tag machen, nämlich einen neuen Staat anerkennen. Es geht hier um Niue. Das ist tatsächlich ein Staat, der 1700 Einwohnerinnen und Einwohner nur hat, also wirklich ein Zwergstaat im Pazifik. Und der gehörte bis in die 70er Jahre fest zu Neuseeland, ist seitdem ja de facto unabhängig und wurde von Deutschland bisher nicht so beachtet. Dass Niue jetzt anerkannt wird von Deutschland, hat natürlich jetzt sozusagen, was den wirtschaftlichen Austausch, den Handel und so weiter angeht, überhaupt kein Gewicht, jedenfalls nicht aus deutscher Sicht. Aber auch da wieder eine große Symbolik, dass man sagt, wir als Deutschland, als stärkster Staat Europas, wir haben euch kleine Staaten wie zum Beispiel Niue im Blick. Und das hat der Bundesaußenminister Johann Wadephul bei dieser diplomatischen Zeremonie in Auckland, in Neuseeland fand das statt, hat das auch wortwörtlich so gesagt. Er sagte also, wir machen das, wir erkennen euch an, um euch zu zeigen, wir haben auf dem Schirm, was euch interessiert. Und da geht es natürlich auch nochmal ganz stark um Klimawandel. Und das war wirklich eine hochinteressante Zeremonie, weil das in so einem, ja, in so einem Besprechungsraum oder Konferenzraum in einem Flughafenhotel war. Wir wurden dann da auch als mitreisende Journalistinnen und Journalisten reingesetzt und dann standen da 2 Flaggen, die große deutsche Flagge, die große Niue-Flagge. Und als dann uns klar wurde, oh, hier passiert jetzt gleich was ganz Offizielles, haben wir dann allesamt, die in diesem Raum saßen, waren dann ruhig. Es wurde gesungen, es wurden niuische Volkslieder gesungen. Und das war wirklich sehr ergreifend, vor allem für die Delegation aus Niue, die natürlich das auch nicht jeden Tag hat, dass ein Land, das 55.000 Mal so viele Einwohner hat wie selbst, so viel Aufmerksamkeit einem schenkt. Also eine, wie ich finde, sehr ergreifende Zeremonie.
Steffen, wie lange dauert diese Reise eigentlich? Sag mir das mal ganz kurz.
Wir sind Freitagabend zurück.
Freitagabend, also knapp eine Woche.
Eine knappe Woche.
Ihr erlebt da ja so einiges in diesen Tagen. Und das ist natürlich dann auch für Journalisten immer eine gute Gelegenheit, so einem wichtigen Minister wie Johann Wadephul mal etwas näher zu kommen. Was würdest du sagen, wo du ihn da so erlebst, auch im Flugzeug, bei solchen Terminen? Erkennt man da an ihm eine neue Nuance, die möglicherweise in Berlin nicht immer so ins Auge sticht?
Ja, also ich glaube, in Berlin, das ist ja auch das Problem, in Anführungszeichen, werden ja oft ganz komplexe Zusammenhänge in wenigen Sätzen nur geschildert. Und was man hier mitbekommt, was ich hier so rausspüre, ist, dass es Johann Wadephul als Minister, aber auch der Bundesregierung oder Deutschland als großem Konstrukt sozusagen, wirklich darum geht, diese Zeitenwende, die ich jetzt mit diesem Wort nicht nur auf Russland beziehe, sondern diese Neuordnung der Welt, sich da wirklich so zu positionieren, dass man eine möglichst vorteilhafte Rolle findet. Und ich erwähnte es vorhin, was es früher gab, diese, ja, zum Beispiel dieser Blick nach Asien, dass der immer sofort nur nach China ging, das ist eben jetzt nicht mehr so. Ich habe schon gefühlt, Kontakte zu kleineren und kleinsten Ländern auszubauen, wenn sie schon da sind, oder eben sogar neu zu schaffen, wie im Beispiel von Nui. Und auch etablierte Connections, wie zum Beispiel mit Singapur, dass man dort hingeht und sagt, in diesen Zeiten, wo man sich nicht mehr verlassen kann, zum Beispiel nicht auf den großen Weltpolizisten USA, da müssen wir jetzt gerade erst darauf bestehen, dass so viel wie möglich von dieser regelbasierten internationalen Ordnung noch bestehen bleibt. Und das ist bei Johann Wadephul nicht nur eine Floskel, sondern ich habe wirklich das Gefühl, das meint er. Und eine Sache vielleicht noch, was ich wirklich interessant fand, ist, dass in ganz vielen Pressekonferenzen, bei denen wir sind, wir haben zum Beispiel den singapurischen Außenminister erlebt, wir haben den neuseeländischen Außenminister erlebt, dass die ganz genauso auch auf der Suche sind. Die sind natürlich auch aufgeschmissen. Also diese, in Anführungszeichen, Putzmacht USA, die haben ja nicht nur wir verloren oder es sieht danach aus, dass wir sie verlieren könnten auf Dauer, sondern das geht natürlich Neuseeland und Singapur und Australien und so weiter ganz genauso. Und die sortieren sich auch neu. So, und was jetzt der Punkt ist, was die Bundesregierung in Form von Johann Wadephul hier versucht zu verbreiten, ist Zuversicht, ist Optimismus. Wir kriegen es irgendwie an. Zusammenhalten. Er hat zum Beispiel nochmal mehrfach auch geworben ums Thema Freihandelsabkommen. Mit Neuseeland hat die Europäische Union schon ein Freihandelsabkommen. Wenn wir in Australien sind, wird er das Thema auch nochmal ansprechen. Auch mit Australien soll ein neuer Versuch unternommen werden, so ein Freihandelsabkommen zu schaffen, dass man eben wirtschaftlich zumindest möglichst effizient auftritt. Das Problem ist einfach nur, dass wir ja beim Freihandelsabkommen Mercosur mit den südamerikanischen Staaten gemerkt haben, das klingt alles gut, das hört sich alles gut an, aber der Teufel steckt im Detail, vor allem dann, wenn ganz viele Gremien wie etwa das Europäische Parlament kommen und sagen, wir möchten hier nochmal Nachfragen stellen. Wir leben in einem rechtsstaatlichen System, wir möchten das nochmal vor Gericht prüfen lassen. Da merkt man dann, dass es eben doch nicht so schnell geht, diese Welt zu unseren Gunsten neu zu ordnen.
Also dann ist so eine Reise eines Außenministers sozusagen ein symbolträchtiger, kameraträchtiger Start, der viele Bilder und auch solche Podcast-Auftritte wie den hier jetzt gerade produziert. Und die Kernarbeit beginnt dann danach.
Die Kernarbeit beginnt hier jetzt auch schon. Das ist tatsächlich ja auch unglaublich kompliziert, alles zu organisieren und die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Und da ist unglaublich viel Vorbereitung drin. Aber natürlich, das eine sind die Besuche, in denen man sich tief in die Augen schaut und sagt, wir arbeiten jetzt enger zusammen. Aber das, was danach kommt, was alles angeschoben wird auf politischer Seite, muss natürlich auch von Unternehmen, von der Wirtschaft, von den Regierungen, den Behörden, aber auch von der Zivilgesellschaft natürlich weitergetragen werden. Und ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, solche Besuche regelmäßig zu machen, ganz einfach, um dran zu bleiben.
Okay, Steffen, jetzt gucke ich hier auf die Uhr bei uns, 12 Uhr mittags, bei euch genau Mitternacht. Was macht man um Mitternacht jetzt noch auf Tonga?
Koffer einmal ausräumen, wieder einräumen, weil es morgen gleich wieder früh losgeht.
Okay, alles klar. Steffen, dann vielen Dank. Danke für deine Eindrücke und ich bin mir sicher, wir sprechen uns bald wieder. Gute Reise noch.
Auf bald. Danke dir sehr.
Die Reise von Johann Wadephul in die Indo-Pazifik-Region und wie es um eine mögliche Reform der deutschen Geheimdienste steht. Das waren die Themen heute hier bei der Tag. Für die Redaktion war Jörg Paffra zuständig, am Mikrofon Tobias Armbruster. Und der Tag@deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse. Feedback lesen wir wie immer sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Und ciao.